Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 22. Januar, 7.07 Uhr, höchste Zeit zum letzten Mal für diese Woche für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit uns den Morgen verbringt.
Wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir lassen uns von unserer ZDF-Kollegin Katrin Müller-Hohenstein über das Spitzenspiel am Freitag in der Bundesliga ein bisschen was erzählen.
Visionslose Führung, ideenloses Team. Christoph Albers vom BVB kommentiert die Probleme beim BVB.
EQ St. Brown spricht über die Super Bowl-Chancen seiner Green Bay Packers.
Carina Vogt gibt nach 22 Monaten ihr Skisprung-Weltcup-Comeback.
Außerdem gedenken wir einem der ersten großen französischen Rad-Superstars, der damals auch den Blick der Öffentlichkeit auf das Thema Doping lenkte. Und wir erinnern an einen legendären Boxfight, der als Sunshine Showdown in die Geschichte einging.
Aber vorher kommen wir noch zur Frage des Tages, da wir heute wieder mit vielen, vielen Themen eigentlich pickepacke voll sind und viel Fußball in der Sendung haben, dampfen wir unsere 5 Fragen an den Spieltag mal sozialverträglich ein, auf eine runterbrechend.
Genau, und das ist letztlich auch die Kernfrage des 18. Spieltags, die Kernfrage eigentlich jeden Spieltags. Wie geht's denn aus? Wir äußern mal unsere Erwartungen an diesen Spieltag in 2x40 Sekunden. Andreas, legst du vor?
Gerne. Der Frühjahrsmeister ist der FC Bayern. Schräge Formulierung, Hinrundenmeister klingt da besser. Ich glaube, dass sie am Sonntag ihren Erfolg aus dem Eröffnungsspiel so nicht fortsetzen. Wir erinnern uns, da gab es 8 Stück für Schalke. Ein Sieg wird es aber trotzdem geben. Heute Abend wird der BVB bei Gladbach verlieren und das erste Mal die Trainerfrage dort gestellt werden. Ich freue mich auf ein Duell auf Augenhöhe im Breisgau, der VfB Stuttgart beim Sportclub Freiburg. Leverkusen wird Wolfsburg schlagen. Mal sehen, wie viel Wind Bielefeld aus dem 3:0 mitnimmt im Spiel gegen Frankfurt. Da trifft Jovic ganz sicher wieder. Mainz wird auch gegen Leipzig wie gegen die Bayern und Dortmund ein gutes Spiel machen. Wenn Augsburg so mutig spielt wie gegen die Bayern, wird Union auch nicht im Vorbeigehen die Punkte aus Augsburg mitnehmen. Bremen rächt sich für das 4:1 aus dem Hinspiel bei Hertha und sägt am Stuhl vom schönen Bruno. Hoffenheim gegen Köln, da werde ich am Sonntag eine Doku über Kaninchen züchten leicht gemacht schauen.
Schöne Kabel-1-Doku wahrscheinlich.
Ja, genau.
Immer noch besser, als sich den Kick zu geben am Wochenausklang.
Ja. Was denkst du?
Ja, ich erwarte zunächst mal das Comeback von Klaas-Jan Hünteler, zumindest als Joker. Das wäre aber wieder so ein ausgerechnet Moment vielleicht für Sportjournalisten, wenn er denn tatsächlich gegen Bayern treffen sollte und damit vielleicht für einen Schalker Überraschungsmoment sorgen sollte. Auch wenn ich mal davon ausgehe, dass die Bayern am Ende das Ding dann doch gewinnen werden. Bis Sonntag müssen wir uns auf den Kick gedulden. Ansonsten erwarte ich ein Remis zwischen Gladbach und dem BVB heute Abend. Ein Freiburger Sieg über Stuttgart. Ein zähes Ringen von Leipzig in Mainz mit einem am Ende dann doch knappen Sieg für Leipzig. Ein Auswärtserfolg von Union in Augsburg. Ich drücke Bielefeld für einen Punkt gegen Frankfurt die Daumen. Denke, dass Werder, wie du gesagt hast, Bruno Labbadia vom Stuhl schießen wird sogar und dass Hoffenheim gegen Köln den Aufwärtstrend fortsetzt.
Schöne Thesen. In Teilen sind wir uns da auch einig. Wir sind sehr gespannt, was ihr vielleicht dazu sagt. Da könnten wir ja dann am Montag so eine kleine Bilanz ziehen. Was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht ein. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann bitte eurem Namen. Und dann geht's weiter mit dem, was ihr dazu beitragen wollt. Wir freuen uns drauf.
Stand jetzt aktuell.
Heute startet die Bundesliga also in die Rückrunde und Borussia Mönchengladbach trifft dabei auf Borussia Dortmund und die Kollegen vom ZDF übertragen dieses Spiel ab 20.15 Uhr live bei den schwarz-gelben Dortmundern. Da stottert ja der Motor nach der Niederlage in Leverkusen aktuell gewaltig, während die Gladbacher nach dem Heimsieg gegen Bremen, obwohl es etwas schmeichelhaft war dieser Sieg, dann doch mit breiter Brust auftreten können. Wie geht der BVB mit dem Druck um? Können die zuletzt starken Gladbacher um Kapitän Lars Stindl einmal mehr punkten? Darüber haben wir uns mit Katrin Müller-Hohenstein, der Moderatorin des ZDF, unterhalten. Katrin, Hinrunde und Rückrunde in einer Woche. Fühlt sich das für Sie genauso komisch an wie für die Spieler und für die Fans?
Also ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich noch komisch anfühlt für Spieler und Fans. Wir haben uns ja an so vieles gewöhnt. Mir ist neulich erst aufgefallen, dass mir das gar nicht mehr so bewusst ist, dass im Stadion gar keine Fans mehr sind, dass die Stimmung eine andere ist. Also man gewöhnt sich in diesen Zeiten an so vieles, dass das gar nicht mehr so außergewöhnlich ist.
Mit dem BVB und Borussia Mönchengladbach treffen jetzt zum Auftakt zwei Spitzenteams der Liga aufeinander. Wie stehen denn aus Ihrer Sicht die Vorzeichen, dass wir am Freitagabend im ZDF auch ein richtiges Spitzenspiel zu sehen kriegen?
Die stehen hervorragend, weil es für beide Mannschaften natürlich um sehr viel geht. Die sind gerade mal einen Punkt auseinander in der Tabelle. Und es ist ja doch alles relativ dicht beieinander, obwohl die Bayern in den letzten Wochen sich ein bisschen absetzen konnten, was aber jetzt nicht an der Leistung der Bayern lag, sondern weil alle anderen irgendwie im Verfolgerrennen gepatzt haben. Für Dortmund, glaube ich, wird es noch entscheidender, dieses Spiel, weil ich mir vorstellen könnte, dass bei einer Niederlage sie sich ja doch langsam von Meisterambitionen, die sie ja so klar gar nicht formuliert haben, aber natürlich wollen die auch Meister werden, dass die sich davon verabschieden können. Also es geht für beide um sehr, sehr viel. Gladbach, internationaler Fußball, die werden beide alles geben. Klar wird es ein Spitzenspiel.
In das die Gladbacher nach dem zugegeben knappen Heimsieg gegen Bremen mit mehr Rückenwind gehen als die aktuell schwächelnden Dortmunder. Sind die Gladbacher damit aus ihrer Sicht auch favorisiert?
Also das Momentum, von dem man immer spricht, ist mit Sicherheit auf Seiten der Gladbacher. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass die irgendwie eine Saison zwischen Genie und Wahnsinn spielen. Die hatten wirklich geniale Momente, aber haben zu Hause zum Beispiel erst 3 Partien von 10 gewonnen. Also ich kann keinen klaren Favoriten ausmachen. Für mich ist das Ding 50-50.
Bei den Borussen aus Gladbach ragt seit Wochen ja Lars Stindl heraus. Nicht wenige sagen, er befinde sich mit 32 Jahren aktuell in der Form seines Lebens. Was zeichnet ihn aus Ihrer Sicht aus? Was macht ihn aktuell so stark?
Ja, vielleicht die Tatsache, dass der Fokus gar nicht mehr so auf ihm lag. Ich habe den Eindruck, dass Lars Stindl ein eher zurückhaltender Zeitgenosse ist, dem die öffentliche Aufmerksamkeit gar nicht so recht ist. Also wenn der Fokus komplett auf ihm liegt und wenn er einfach machen darf, dann kann er irre spielen. Also der ist wirklich in der Form seines Lebens.
Alles andere als in der Form des Lebens stand jetzt die Bayern und trotzdem starten die wieder als Herbstmeister in die Rückrunde. Glauben Sie, das Titelrennen wird in der Rückrunde nochmal spannend werden, weil die Bayern eben aktuell doch schwächeln?
Also ich glaube schon. Ich glaube, dass mit Leipzig ein Verfolger in der Rückrunde steht, der den Bayern nochmal richtig auf die Pelle rücken kann. Aber es liegt tatsächlich in erster Linie an den anderen. Ich glaube, die Bayern werden eine relativ souveräne Rückrunde spielen, dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr im Pokal sind. Also die können sich komplett auf Champions League und auf die Bundesliga vor allem auch konzentrieren. Und dadurch, dass ihnen der erste Titel jetzt schon genommen ist, werden die alles geben. Also es kann spannend werden, aber am Ende denke ich, dass die Bayern das Titelrennen machen.
Welche Mannschaft hat Sie denn in der Bundesliga-Hinrunde am meisten überrascht?
Union Berlin, Punkt. Das ist einfach, also ich mag das ja, wenn vermeintliche Underdogs dann so groß aufspielen und das macht so einen Spaß, denen zuzuschauen. Und das ist vor allem auch überhaupt gar kein Zufall, weil sie ja wirklich kontinuierlich abliefern, die großen Mannschaften schlagen können und ein so unglaublich sympathischer Verein. Also die überraschen mich nicht nur, die begeistern mich auch.
Apropos Begeisterung, abschließend die Frage, wie gehen Sie denn als Berichterstatterin mit dieser Gespensteratmosphäre um?
Also wie eingangs schon gesagt, ich bemerke diese Gespensteratmosphäre gar nicht mehr. Das ist komisch, oder? Ja, also es fällt mir nicht mehr so auf. Natürlich hat das Auswirkungen auf unseren Job. Jetzt am Rückrundenstart der Experte Per Mertesacker ist wieder aus London zugeschaltet. Das finde ich schade, aber es ist nun mal so und ich kann damit wirklich gut umgehen. Und freue mich nichtsdestotrotz natürlich, wenn wieder mehr möglich ist, wenn vor allem die Fans ins Stadion dürfen. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten, weil dadurch lebt dieser Fußball nochmal ganz anders.
Heute Abend geht's los mit der Rückrunde der Fußball-Bundesliga live im ZDF. Katrin Müller-Hohenstein meldet sich um 20.15 Uhr aus dem Studio in Mainz und Oliver Schmidt, der kommentiert dann ab 20.30 Uhr live von vor Ort aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach. Und wir kommen gleich nochmal zum Thema Borussia Dortmund, denn der Kollege Christoph Albers von 90 Plus und vom BVB-Beben Podcast hier auf meinsportpodcast.de, der hat sich mal mit der Krise bei Borussia Dortmund beschäftigt und einen Schuldigen ausgemacht oder mehrere Schuldige, die vielleicht nicht alle so in der Form auf dem Zettel haben. Interessante Meinung vom Kollegen Christoph Albers.
Kommentar. Die jüngste 1:2 Niederlage in Leverkusen sorgte mal wieder für reichlich Kritik am BVB. Völlig zu Recht, wie ich finde. Die schwache Form ist meiner Meinung nach aber vor allem als Symptom eines strategischen Versagens der Clubführung zu werten. Der Mannschaft fehlt es an einer echten Spielidee, was ehrlich gesagt nur bedingt dem Trainer anzulasten ist. In diesem Fall ist es Edin Terzic, selbiges trifft aber auch schon zuvor auf Ex-Trainer Lucien Favre zu. Die Mannschaft ist offensichtlich schlecht zusammengestellt. Die Transfers wurden zumeist opportunistisch und in Erwartung eines großen Transferüberschusses getätigt, nicht aber anhand eines tatsächlichen Bedarfs oder anhand einer konsistenten, im gesamten Club gelebten Spielphilosophie. Eine solche Spielphilosophie gibt es beim BVB nämlich überhaupt nicht. Wofür steht der BVB denn? Pressing-Fußball à la Klopp? Längst passé. Die klassisch niederländische Schule von Peter Bosch? Mitnichten. Den auf Kontrolle und risikominimierten Ansatz von Lucien Favre? Erst recht nicht. Die Auflösung? Der BVB steht für nichts. Er hat keinen befestigten Weg, auf dem er geht. Die fast schon erratischen Trainerentscheidungen der letzten Jahre sind ein weiteres Symptom dafür. Die Kaderzusammenstellung, wenn man an die Abwesenheit echter Flügelspieler, den fehlenden Ersatz für Erling Haaland, die komplett gegensätzlichen Typen auf den Außenverteidigerpositionen denkt, sind ein weiteres. Die Kritik muss sich also vor allem an die sportliche Führung richten, allen voran an Michael Zorc, der seit 1998 im Amt ist, aber auch an Aki Watzke, der seit 2005 Geschäftsführer des BVB ist. Der Fußball hat sich in den letzten Jahren verändert. Drastisch verändert und der BVB muss nun endlich nachziehen. Guckt man nun ausgerechnet auf Lieblingsfeind RB Leipzig, muss man sagen, die machen's vor. Eine konsistente Spielidee über alle Standorte hinweg bis in sämtliche Jugendteams, eine dazu passende Rekrutierung und eine weitsichtige Nachfolgeplanung, insbesondere was die Trainer angeht. Dem kann man sich beim BVB auch nicht mehr länger verschließen. Der BVB muss endlich nachziehen und seine Schwachpunkte beseitigen, wenn man auch in Zukunft mithalten will. Nicht nur mit den Bayern, sondern vor allem auch mit Teams wie RB Leipzig oder auch Bayer Leverkusen, das vorgemacht hat, dass man für eine echte Spielidee steht und die dann auch mit der vollständigen Überzeugung vertritt und lebt. Zorcs designierter Nachfolger Sebastian Kehl muss sich also allerspätestens jetzt damit auseinandersetzen und beim BVB die Weichen für die Zukunft stellen. Und das ausgerechnet in einer Zeit, die ohnehin schon so viele Probleme mit sich bringt. Aber diese Angelegenheit duldet, und das hat man jetzt spätestens ganz deutlich gesehen, duldet keinen weiteren Aufschub. Der BVB muss jetzt tätig werden, muss seine Kaderplanung sinnvoll, nachhaltig und mit Weitblick treffen und muss auch in der Führungsetage einerseits die nötigen Konsequenzen ziehen, aber vor allem die Weichen für die Zukunft stellen, um auf Sicht mithalten zu können und nicht auf der Ebene, wo man jetzt ist, zu stagnieren.
Christoph Albers vom BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de kommentierte die aktuelle Lage bei Borussia Dortmund und wie die Meinung von Christoph Albers aufgefasst wird, zum Beispiel von Pit Gottschalk, dem Chefredakteur von Sport1. Das könnt ihr hier auf meinsportpodcast.de auch hören, nämlich im Fever Pitch Podcast in der aktuellen Ausgabe. Da geht's auch um Borussia Dortmund und da stelle ich Pit Gottschalk die Frage, was er denn zu diesem Kommentar von Christoph Albers zu ergänzen oder zu sagen hat, wie er zu dem Gesagten steht. Hört mal rein.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Ja, wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind dieses Tages und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir haben es für euch zusammengefasst in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Weltumsegler Boris Herrmann. Der hat sich nämlich Stand jetzt zum Start der letzten Woche bei der Vendée Globe auf den zweiten Platz vorgeschoben. Bei noch ausstehenden rund 2000 Seemeilen. Da macht er sich jetzt auch berechtigte Hoffnung, am Ende im Ziel tatsächlich einen Podiumsplatz noch einzunehmen. Aber wir müssen auch sagen, gewonnen ist jetzt noch nichts. Die ersten 6 bis 7 Boote, die liegen recht dicht beieinander und bis zur geschätzten Ankunft am 27. Januar in Les Sables-d'Olonne, da kann wirklich noch einiges passieren.
Ein Flop waren Gedankenspiele zu einer möglichen Superliga für viele Fußballfans natürlich schon immer. Jetzt dürften sie es vorerst auch für die interessierten Vereine sein, denn die FIFA und die Kontinentalverbände haben solchen Plänen jetzt erstmal einen Riegel vorgeschoben. Der Weltverband werde einen solchen Wettbewerb nicht anerkennen, hieß es in Zürich, mit entsprechenden Konsequenzen. Weiter heißt es, Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der FIFA oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen. Wer sich also an einem solchen Wettbewerb beteiligt, den trifft der Bannstrahl der FIFA. Mal gucken, welcher Verein als erstes gegen diesen Beschluss der FIFA klagen wird.
Geburtstagskind des Tages.
Am 22. Januar 1889 wurde einer der ersten französischen Rad-Superstars, kann man wirklich sagen, geboren, Henri Pélissier. Auf dem Rad war er ein Nationalheld, neben der Strecke eine äußerst schillernde Figur und er war Sieger der Tour de France 1923, Sieger bei der Tour, mit der ihn eine Hassliebe verband, vor allem aber auch eine Hassliebe mit den Organisatoren.
Ja, von denen fühlte er sich schlecht behandelt, ja gar ausgenutzt. 1924 entrüstete er sich zum Beispiel darüber, dass ihm ein Rennkommissar ohne vorheriges Fragen einfach unter seinem Renntrikot gegriffen hatte. Uiuiui, der Schuft. Der Offizielle wollte so prüfen, ob Pélissier, wie im Reglement vorgeschrieben, auch tatsächlich nur ein Trikot trage.
Ja, mehr war nämlich untersagt und das war Pélissier am Tag zuvor schon mal zum Verhängnis geworden. Da hatte er nämlich eine 2-Minuten-Strafe aufgedrückt gekriegt wegen eines Regelverstoßes in dem Punkt. Pélissier, der hatte dann die Schnauze voll von der Tour, stieg sofort vom Rad und schüttete dann einem Journalisten sein Herz über die Dinge aus, die er so in den Jahren bei der Tour erlebt hatte.
Und legte damit das erste umfassende Dopinggeständnis des Radsports ab. Nur mit Kokain für die Augen, Chloroform für das Zahnfleisch und mit Pillen seien die Qualen dieser Rundfahrt zu überstehen, diktierte Pélissier dem Journalisten in den Block. Verboten war die Einnahme dieser Substanzen damals allerdings noch nicht.
Strafe gab es entsprechend auch nicht, das kam erst sehr viel später. Ja, aber Pélissier, der hat es eben auf die Tagesordnung gebracht. Und in seinem Privatleben, da hat er auch immer für viele Schlagzeilen gesorgt. 1932, da nahm sich zum Beispiel seine Frau mit dem Revolver das Leben, der auch 3 Jahre später dann für Pélissiers Tod sorgen sollte. Seine dann Lebensgefährtin, die erschoss den Lebemann nämlich aus Eifersucht.
Heute in der Sportgeschichte.
In Kingston auf Jamaika fand am 22. Januar 1973 ein Boxkampf statt, der als The Sunshine Showdown in die Geschichte eingehen sollte.
Herausforderer George Foreman brachte dem 3 Jahre ungeschlagenen Weltmeister Joe Frazier in diesem Fight seine allererste Niederlage bei, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Frazier mit einem doch ziemlichen Ranzen, also mit ziemlich viel Übergewicht in den Ring gegangen war.
Ja, und er ging dann auch in der ersten Runde 3-mal zu Boden, wurde am Ende beim 3. Bodengang dann nur vom Rundengong noch gerettet.
Die Niederschläge 4 und 5 folgten dann in Runde 2, aber auch nach denen rappelte er sich jeweils noch einmal wieder auf.
Erst der 6. beendete dann 15 Sekunden später den doch recht ungleichen Kampf und brachte George Foreman dann auch den Weltmeistergürtel, den er in der Folge in den folgenden 1,5 Jahren noch 2-mal verteidigen sollte, ehe ihn nach dem Rumble in the Jungle im Oktober 1974 dann an Muhammad Ali abgeben musste.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntag gilt es in der NFL, dann kämpfen die Green Bay Packers und die Tampa Bay Buccaneers um den Einzug in den Super Bowl. Und dieses Duell ist auch das Duell der beiden Quarterbacks. Aaron Rodgers auf Seiten der Green Bay Packers und Tom Brady auf Seiten Tampas. Und wie dieses Duell am Ende ausgehen wird, für den deutschstämmigen Wide Receiver der Packers, Equanimeus St. Brown, ist das gar keine Frage. Green Bay natürlich.
Ich glaube, wir werden gewinnen. Also ich habe keinen Doubt darüber. Wie unsere Offense jetzt trendet, kann niemand uns stoppen. Also wir haben gerade die erste Defense in der Liga gespielt und 32 Punkte gescored, also so über 400 Yards. Also ich glaube, als ein Offense kann niemand uns stoppen. Unsere Defense spielt gut auch jetzt. Also und es ist hier in Lambeau Field in der Kälte und die sind ein Florida-Team in das warmes Wetter. Also ich glaube, wir werden gewinnen.
Das hat St. Brown im Interview des Sportinformationsdienstes SID erzählt, das der SID uns zur Verfügung gestellt hat. Und darin wurde St. Brown auch die Frage nach dem besseren Quarterback gestellt. Rodgers oder Brady? Und auch da war die Antwort ganz klar, obwohl die Zahl der Super Bowl-Siege natürlich für Brady spricht, sagte Brown.
Also ein Quarterback und ein Spieler, ich glaube, Aaron Rodgers ist besser.
Und was zeichnet diesen Aaron Rodgers so aus?
Der ist ein guter Leader, der weiß, was er möchte. Und er erklärt es sehr gut für die Receivers, was er möchte, wenn er es möchte. Und das große Ding mit ihm ist, er möchte uns vertrauen. Also Vertrauen ist sehr groß mit ihm. Der wird nie den Ball schmeißen zu einem Receiver, das er nicht vertraut. Ja, es ist ein Honor, von ihm Ball zu fangen.
Und wie zufrieden ist EQ mit seiner eigenen Saison bei Green Bay?
Ich bin zufrieden mit meiner Saison. Ich war verletzt am Anfang, also ich konnte nicht richtig spielen, aber als die Saison vorbeigegangen bin, habe ich mehr gespielt und ich habe meinen ersten Touchdown gemacht und wir gewinnen sehr viele Spiele. Also ich bin zufrieden und hoffentlich kann ich diese Saison stark enden.
Wie steht's denn um die Chance auf den krönenden Abschluss am Ende, also den Super Bowl-Sieg für die Packers?
Super groß. Also wir haben ein ganzes Jahr für diesen Moment gearbeitet. Also wir sind jetzt 4 Quarters weg vom Super Bowl und 8 Quarters weg, den Super Bowl zu gewinnen.
Packers Wide Receiver EQ St. Brown im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID. Sonntag steigt das Duell um den Super Bowl-Einzug gegen Tampa Bay. Und alles Wissenswerte rund um die NFL kriegt ihr auf meinsportpodcast.de, natürlich bei den Kollegen von Interception.
Stand jetzt aktuell.
Fast 2 Jahre war Carina Vogt krank, jetzt springt sie wieder im Weltcup, Gott sei Dank, und zwar am Wochenende beim Damenskispringen im slowenischen Ljubno. Dort gibt Carina Vogt also ihr Comeback, nachdem ihr genau vor 22 Monaten, vor der Saison 2019-20 im Training das Kreuzband gerissen war und sie dann letzten Sommer durch weitere Verletzungen immer mehr und immer wieder zurückgeworfen worden war. Die Erleichterung, dass es jetzt mit dem Comeback was werden kann, dass das Comeback auf der Weltcup-Bühne kurz bevorsteht, die ist ihr im Interview mit der DSV-Medienabteilung wirklich anzumerken.
Ich freue mich natürlich riesig, nach fast 2 Jahren jetzt tatsächlich Wettkampfpause, dass ich es erstmal zurückgeschafft habe, dass ich wieder im Team dabei sein darf, und bin einfach mal gespannt, was das Wochenende so bringt.
Was hat sie sich denn vorgenommen für Ljubno?
Es ist, denke ich, doch einiges passiert die letzten 2 Jahre. Von dem her habe ich jetzt eigentlich keine große Erwartungen. Ich will einfach nur gut Skispringen und das zeigen, was ich jetzt im Training gezeigt habe. Und dann sehen wir weiter.
Und was sagt sie zum Ort des Comebacks zu Ljubno? Wie liegt ihr die Chance dort?
Ljubno ist jetzt tatsächlich auch nicht gerade der Ort, den ich mir als Wiedereinstieg ausgesucht hätte, aber es ist mir gerade eigentlich ziemlich egal. Die Chance ist relativ schwierig zu springen, aber ich denke, mit der Euphorie, die ich gerade so in mir trage, und wird das alles ziemlich cool und ein schöner Einstieg.
Und auf den hatte sich Vogt mit dem deutschen Team auf der Heimschanze in Oberstdorf vorbereitet. Andi Bauer, der Bundestrainer, darüber, wie die Mannschaft dort speziell mit Carina Vogt gearbeitet hat.
Wir haben jetzt die Zeit genutzt, Carina Vogt in viel Individualtraining wieder heranzuführen. Und das freut mich persönlich am meisten, dass es uns gelungen ist, nach vielen Rückschlägen immer wieder im Sommer sie jetzt doch in relativ kurzer Zeit, innerhalb von 4 Wochen, so weit zu bringen, dass sie weltcuptauglich ist und dass sie voll motiviert in Ljubno an den Start gehen kann. Und ja, wir freuen uns auf den Weltcup und werden das alles sehr motiviert und engagiert wieder angehen.
Wir drücken die Daumen und hoffen, dass das deutsche Team, speziell Carina Vogt, natürlich dann dort die gesetzten Ziele erfüllen kann.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf dieses sportliche Wochenende. Es ist auch voll gepackt, aber wir haben ein paar Highlights für euch.
Noch ein bisschen was rausgesucht. Golf zum Beispiel wird das ganze Wochenende über gespielt. In Abu Dhabi auf der European Tour, in La Quinta auf der PGA Tour und auch bei den Damen der LPGA Tour in Florida, nämlich beim Diamonds Resorts Tournament of Champions.
Fußball wird natürlich auch wieder reichlich gespielt. Bundesliga haben wir gerade schon angesprochen. Aber auch die anderen großen Ligen in Europa sind natürlich im Einsatz. Und das Highlight dürfte das Duell im FA Cup in England Sonntag 18 Uhr sein. Manchester United gegen den FC Liverpool.
Bei der Handball-WM geht die Hauptrunde weiter, obwohl sie nach der 28-32 Niederlage gegen Spanien für die deutsche Mannschaft eigentlich schon so gut wie vorbei ist. Sebastian Mühlenhof vom Anwurf-Podcast hat noch eine schnelle Analyse für uns.
Mal wieder gut gespielt und trotzdem verloren, heißt es für die deutsche Nationalmannschaft nach der 32-28 Niederlage gegen Spanien. Dabei standen sie schon wie im letzten Spiel gegen Ungarn selbst im Wege. Die Chancenwertung war mal wieder das große Manko. Man hat zu viele freie Chancen liegen lassen, um ja gegen die guten Torhüter von Spanien zu bestehen. Die eigene Torhüterleistung hingegen war verbessert. Danach lag vor allen Dingen auch an Johannes Bitter, der ein gutes Spiel gezeigt hat, wichtige Bälle gehalten hat und da auch seinen entscheidenden Anteil daran hatte, dass man zwischenzeitlich auf 3 Tore davonziehen konnte in der zweiten Halbzeit. Das Problem bleibt aber weiterhin Andy Wolf, der überhaupt noch nicht im Turnier drin ist und deswegen ist ein Wechsel zu Silvio Heinevetter mit Sicherheit eine denkbare Option für Alfred Gislason, der ja nicht zufrieden gewesen ist mit seiner Leistung seiner Mannschaft. Zu oft stand er schimpfend am Seitenrand und ja, muss sich jetzt damit beschäftigen, dass die deutsche Mannschaft das Viertelfinale eigentlich schon abschreiben kann. Aktuell hat man 3 Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Spanier und somit wird es ganz, ganz schwer, überhaupt noch ins Viertelfinale einzuziehen. Deswegen ist ja das Turnier für die deutsche Mannschaft fast schon beendet. Jetzt geht es nur darum, wichtige Turniererfahrungen zu sammeln und ja, mit ein bisschen Glück könnte vielleicht sogar noch das Viertelfinale drin sein, aber da muss, wie gesagt, alles für passen und das sieht aktuell nicht danach aus.
Am Samstag geht es dann trotzdem weiter für das DHB-Team gegen Brasilien. Spielpraxis sammeln, Turniererfahrung sammeln in der Hauptrunde.
Und dann gibt's natürlich auch noch Wintersport und zwar auch ziemlich satt. Biathlon in Antholz, Skispringen in Juneau bei den Damen und in Lahti bei den Herren. Da sind auch die Kombinierer dann unterwegs und die Alpinherren fahren auf der Streif in Kitzbühel und die Damen in Crans-Montana.
Und Eishockey gibt's natürlich auch und noch ganz, 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 ganz viel mehr. Und irgendwas davon wird dann sicherlich Montag so viel Gesprächsstoff hervorwirbeln, dass auch wir bei Stand jetzt dann nach diesem langen Sportwochenende gar nicht drum rumkommen.
Ab 7.07 Uhr sind wir für euch da. Wir wünschen euch ein wundervolles Wochenende und sagen, abonniert doch gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Gebt uns auch ein paar Sterne bei iTunes zum Beispiel und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr und sicherlich auch irgendwas für euch. Wir sagen bis Montag Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.